guter Gott. Wusstest du das? Und er möchte, dass es uns gut geht. Gott möchte, dass es uns gut geht. Das ist ganz normal. Jeder Vater möchte, dass es seinen Kindern gut geht. Ja? Vielleicht sagst du, oh, das ist eine von diesen Wohlfühlgemeinden. Ja, wem ist denn geholfen, wenn es mir schlecht geht? Ja? Wem ist geholfen, wenn es mir schlecht geht? Wie geht es dir denn so? Okay, ja, dann ist meine ganze Familie begeistert und alle freuen sich, um mich rum zu sein. Nein, es ist durchaus eine gute Sache, wenn es uns gut geht, okay? Wir dürfen nur nicht einen falschen Fokus haben dabei, dass wir denken, es dreht sich alles um uns. Aber lasst mich euch eine Bibelstelle zeigen, die uns eine ganz interessante Perspektive gibt. Und zwar im 3. Johannesbrief, Vers 2. 3. Johannesbrief, Vers 2, da heißt es, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist einfach ein netter Gruß. Okay, wenn es einfach nur ein gut gemeinter, netter Gruß ist, warum ist es dann in der Bibel? Ich glaube, dass auch hier eine geistliche Aussage dahinter steckt. Und nicht nur einfach eine geistliche Aussage, sondern wir haben ein Prinzip hier dahinter. Johannes schreibt, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht. Wir können auch sagen, in allem gut geht. Das heißt, in jedem Bereich unseres Lebens. Und du gesund bist. Was für eine wunderbare Sache. Ja, wer von uns ist gern gesund? Oh, 3 Leute, wunderbar. Aber jetzt sagt er was ganz Entscheidendes. Er sagt, wie es deiner Seele wohlgeht. So wie es deiner Seele wohlgeht. Das heißt, Wohlbefinden oder Wohlergehen beginnt nicht für uns in den äußeren Umständen. Ich sage das nochmal, unser Wohlergehen beginnt nicht in den äußeren Umständen, dass alles um uns herum schön ist, sondern Wohlergehen beginnt in unserem Inneren, in unserer Seele. Und von dort geht es nach außen. Und es hat Einfluss auf unseren Körper, es hat Einfluss auf jeden Bereich unseres Lebens. Und das ist Gottes Wille. Lasst mich euch mal eine andere Stelle zeigen. Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 10. Johannes 10, Vers 10. Da sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Gott ist nicht der Dieb. Wusstest du das? Aber es gibt einen Dieb. Es gibt jemanden, der uns berauben möchte. Jesus sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen. Was will er stehlen? Das, was Gott uns schenken möchte oder geschenkt hat. Um zu schlachten, kaputt zu machen, zu zerstören, zu verderben. Und dann sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Wer ist sie? Wir, die Menschen. Jesus sagt, dafür bin ich gekommen, damit Menschen Leben haben sollen. Jetzt sagen wir, naja gut, ich lebe ja sowieso schon irgendwo, ich funktioniere ja, mein Körper funktioniert, mein Herz schlägt, mein Gehirn arbeitet. Bei manchen könnte man es bezweifeln, aber sei jetzt auch dahingestellt. okay, aber Jesus spricht von einer ganz anderen Qualität von Leben. Im Griechischen gibt es für dieses allgemeine Leben das Wort Bios. Wir kennen das Wort Biologie. Aber das ist nicht das Wort, was Jesus hier verwendet. Er verwendet das Wort Zoe. Z-O-E. Zoe. Und das bedeutet Leben in göttlicher Art. Leben in göttlicher Qualität. Das Leben, das Gott hat und das aus Gott kommt. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das haben können. Was bedeutet das? Vitalität. Vitalität in jedem Bereich unseres Lebens. Ja, Gott möchte, dass es uns gut geht. Gott möchte, dass wir stark sind. Gott möchte, dass wir vital sind, dass wir lebendig sind. Und wie wir wissen, ist das nicht immer automatisch so. Es ist nicht, weiß nicht, wie es dir geht. Ja? Also ich fühle mich jetzt nicht jeden Morgen so, dass ich aus dem Bett springe. Bam, yeah, wunderbar. Ja, was hat dieser Tag für mich? Alles ist wunderbar, alles ist schön, die Sonne scheint, die Vögel singen. Ja, weiß nicht, manche haben so eine Mentalität, ich weiß nicht, Carlos wahrscheinlich, ich vermute es mal, ja, nachdem die Kinder sich nachts dreimal gemeldet haben. Ja, da fühlt man sich nicht unbedingt so. So, das heißt, wir haben dieses Leben, was Jesus uns versprochen hat und was Jesus gebracht hat, das ist nicht immer automatisch in seiner Fülle wirksam in uns. Hast du das schon mal gemerkt? Ja? Lasst mich euch ganz kurz erzählen von David. Wir kennen David. David ist einer der bedeutendsten Könige gewesen des Volkes Israel. Aber bevor er König war, hat er viel Leid erleben müssen, hat er viel Verfolgung erleben müssen. Und er ist also auf der Flucht, weil der amtierende König Saul will ihn töten lassen. Und er ist sozusagen im Exil und sie haben sich da eine Stadt oder einen Ort zurechtgemacht, er und sein Team, seine Truppe, seine Bande, seine Gang, können wir noch sagen, ja. Der Ort heißt Siglag. Und dort haben sie also sozusagen in der Verbannung, entfernt von ihrer Heimat, gelebt. Und gerade als sie dachten, okay, jetzt kommen wir über die Runden, die Männer sind unterwegs, kommt der Feind, überfällt die Stadt, zerstört, beraubt die Stadt. Raubt. Wir lieben Kinder, lasst euch nicht irritieren. Der Feind beraubt die Stadt, zerstört die Stadt und nimmt alle Frauen und Kinder, die sie finden können, mit als Gefangene, als Sklaven. So als David mit seinem Team zurückkommt, was finden sie vor? Eine Stadt, die zerstört ist, alles ist geraubt und alle Familien sind weg, entführt. Das ist nicht unbedingt die Situation, wo du sagst, oh, ich bin so begeistert und das Leben Gottes fließt bei mir aus allen Poren. Es heißt hier in 1. Samuel 30, Vers 6, und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Das Volk, das waren seine Kumpels, das war sein Team. Ja? Die waren so begeistert von ihrem Boss, der sagt, hey, lasst uns ihn steinigen. Für alle, die nicht wissen, was steinigen ist, das bedeutet Steine auf jemanden werfen, solange bis er tot ist. Also wir nehmen da nicht so kleine Kieselsteine oder so. Ne? So, hey, lasst uns ihn steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Und du sagst, oh, wie konnten sie diese Erbitterung zulassen? Hey, vielleicht warst du noch nie in so einer Situation. Wer weiß, wie du reagiert hättest. Ja? Vielleicht hätte ich nicht nur über Steine werfen nachgedacht, vielleicht hätte ich schon angefangen. Die waren erbittert. So, was macht David in dieser Situation? Ist er deprimiert und frustriert? Es heißt hier, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott.
Amen.
David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. So, das heißt, wir können uns in Gott stärken. Wir können in ihm Kraft finden. Wir können in ihm Leben finden. Und wir können etwas tun, dass dieses Leben, was er uns geschenkt hat, wieder neu aktiviert wird, neu wirksam wird. Erinnert euch an die erste Stelle. Ich wünsche, dass es dir in allem gut geht, wie es deiner Seele wohlergeht. Wohlergehen beginnt in unserem Innersten, in unserer Seele, in unserem Herzen. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist, worum es geht. David hatte das verstanden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. David stärkte sich in seinem Gott. Wissen wir, wie wir uns stärken können in unserem Gott? wissen wir, wie wir neue Stärke, neue Kraft von Gott empfangen können, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir dachten, dass sie laufen sollten. Paulus wusste das und er ermutigt die Gläubigen. Wir finden die gleiche Aussage im Neuen Testament. Habt ihr unter Garantie alles schon gehört im Epheserbrief Kapitel 6, Vers 10. Ganz bekannte Stelle. Epheser 6, Vers 10. Da heißt es schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ihr Lieben, ist euch schon mal aufgefallen, das ist eine Aufforderung. Das ist eine Aufforderung. Das ist etwas, wozu wir beitragen sollen. Ja. Paulus sagt, werdet stark im Herrn. Werdet stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Das ist was anderes, als einfach nur zu sagen, jetzt reiß dich mal zusammen. Ja. Sei nicht so ein Jammerlappen. Ja. Reiß dich mal zusammen, funktioniert nicht immer. Denn unsere eigene Kraft, unsere eigene Stärke, unsere eigene Fähigkeit ist sehr begrenzt. Hast du das schon mal gemerkt?
Ja.
Unsere eigene Kraft kann sehr, sehr schnell zu Ende gehen. Wo du sagst, ich bin am Ende. Ich bin fertig. Geht nicht mehr. Ende. Vorbei. Aber dort, wo unsere Kraft zu Ende ist, ist die Kraft Gottes noch lange nicht am Ende. Paulus wusste das. Und das, was er tat, tat er in der Kraft Gottes. Manchmal wundern wir uns, wir denken, war das Superman oder was? Wie hat er das alles geschafft? Wie hat er das alles hingekriegt? Ganz einfach, weil er wusste, wie man stark wird in Gott. Und wie man in der Kraft der Stärke Gottes lebt und geht. Jeden Tag. So, ihr seht, diese Notwendigkeit. So, jetzt habe ich eine Frage. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Eine Frage, die wir uns jeder persönlich stellen sollten. Was tue ich, um mich geistlich zu stärken? Was tue ich, um mich geistlich zu stärken? Was tue ich, um mich geistlich aufzuerbauen? Wenn wir wissen, dass das möglich ist und wenn wir wissen, dass das notwendig ist, dann sollte als nächstes die Frage stehen, ja, was tue ich denn? Ja, jetzt mal ganz praktisch, ganz realistisch. Was tue ich, um mich geistlich aufzuerbauen? Was tue ich für meine geistliche Fitness? Weißt du, körperliche Fitness ist so ein populäres Thema heutzutage und da ist nichts verkehrt dran und Leute machen alles Mögliche und neuerdings trägt man, was weiß ich, diese Fitbit-Bänder und dann weißt du genau, wie viele Schritte du gegangen bist, wie viel Kalorien du verbraucht hast, wie oft du gepupst hast und was weiß ich, wie tief du geschlafen hast. Und wir sind so fokussiert auf unsere körperliche Fitness, aber ihr Lieben, was tun wir für unsere geistliche Fitness? Was habe ich gestern dafür getan? Mal ganz realistisch. Kann ich das benennen? Kann ich das definieren? Kann ich das beschreiben? Was habe ich in den letzten 7 Tagen dafür getan? Also in der letzten Woche? Was habe ich in dieser Zeit getan für meine geistliche Fitness? Was habe ich in dieser Zeit getan, um mich geistlich zu stärken? Das ist eine legitime Frage. Es ist vielleicht nicht unbedingt so eine bequeme Frage. Aber das ist eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen sollten. Seid ihr bei mir? Gut. So, lass uns einfach mal ein bisschen darüber sprechen. Was können wir tun, um uns geistlich fit zu halten? Was können wir tun? Was kann ich tun, um mich geistlich aufzuerbauen? Was kann ich tun, um geistlich stark zu werden? Ich sag dir gleich, einfach nur irgendwelche frommen Übungen zu machen mit der Motivation, dass ich einfach denke, ich muss jetzt irgendwie Punkte sammeln bei Gott, das funktioniert nicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn Paulus sagt, werdet stark im Herrn, dann impliziert das doch schon, dass unsere Kraft aus ihm kommt. Dann bedeutet das, wir sollten die Verbindung zu ihm suchen. Das erste Mittel, was wir dafür haben, ist Gebet. Gebet bedeutet nicht, Gott gute Vorschläge zu machen. Hey Gott, ich habe wieder ein paar gute Ideen, was du mal machen könntest. Ja, hast du was zu schreiben dabei, dann sage ich dir mal schnell. Ja. Das ist nicht Gebet. Gebet ist Gemeinschaft zu haben mit Gott. Gemeinschaft zu haben mit Gott. In einer Beziehung mit ihm zu sein. Seine Gegenwart wahrzunehmen. Gebet ist nicht was, was bei uns nur so zwischen Tür und Angel stattfinden sollte. Ja, ah, ich sollte ja auch noch beten. Oh Gott, ja, danke für den Tag und danke für dieses, danke für jenes. Bitte mach dieses, bitte mach ja, das andere. Amen. So, weiter. Was ist der nächste Punkt heute? Gebet bedeutet, in seiner Gegenwart zu sein, in seine Gegenwart zu kommen, zur Ruhe zu kommen. Sodass die Stimmen um uns rum und die anderen Stimmen, auch die manchmal in uns drin sind, einfach leise werden, still werden. Und wir tatsächlich seine Gegenwart wahrnehmen und auftanken in seiner Gegenwart und seine Liebe empfangen. Wann haben wir das letzte Mal ganz praktisch uns von ihm lieben lassen? Wir waren einfach nur da, wir waren einfach nur bei ihm wie ein Kind auf dem Schoß des Vaters. Danke, dass ich bei dir sein kann. Danke für deine Liebe. Und dann nehmen wir seine Liebe in uns auf, wie ein Schwamm das Wasser aufsaugt. Ihr Lieben, wir brauchen das. Das ist, wo unsere Kraft herkommt, die Kraft in unserem Inneren. So, das heißt, wir werden geistlich aufgebaut, wir werden geistlich gestärkt, dadurch, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Ein weiterer Aspekt, über den wir hier in der Gemeinde schon öfter gesprochen haben und den ich trotzdem immer wieder erwähne, ist das Wort Gottes. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 4, Vers 4, da sagt Jesus, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. In der Schlachterübersetzung heißt es, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wie hören wir Gott? Wie redet Gott zu uns? Als erstes redet er zu uns durch dieses Buch. Du sagst, ja, das habe ich aber schon mal probiert. Habe ich schon mal drin gelesen. Es war furchtbar trocken und ich habe kaum was verstanden. Das hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass wir versucht haben, das alleine zu machen. Gott ist größer als unser Verstand. Das heißt, wir können Gott nicht erfassen mit unserem Verstand. Bist du nicht froh, dass Gott größer ist als unser Verstand? Ja? Gott ist so, deswegen brauchen wir Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Und das ist einer der Gründe, warum Gott den Heiligen Geist gesandt hat. Der Heilige Geist macht das Wort Gottes uns lebendig. Und wenn wir uns demütigen und wenn wir sagen, okay Gott, ich möchte von dir hören, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte deine Wege verstehen, ich möchte wissen, wie dieses Leben funktioniert, das du mir gegeben hast. Wenn wir uns demütigen und in dieser Haltung, in dieser Einstellung kommen, wird der Heilige Geist anfangen, uns zu lehren und er wird uns anfangen, das Wort Gottes aufzuschließen und wir werden anfangen zu verstehen und es wird uns eines ums andere Mal plötzlich ein Licht aufgehen. Bing, 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 bing. Wow, okay, so ist es also. Aha, ich verstehe und wir bekommen Dinge zusammen. Und wir hören Gott, wir hören, wie er zu uns redet. Und Jesus sagt, davon leben wir. Wir leben nicht allein vom Brot, wir leben nicht allein von natürlicher Nahrung, sondern wir leben von dieser Beziehung, wir leben von dieser Gemeinschaft. Wenn du einen Christen fragst und sagst, bist du nicht dankbar, dass wir die Bibel haben? Jeder wird sagen, ja, wunderbar, fantastisch, super gut. Aber die Bibel wird nicht viel Auswirkung in unserem Leben haben, wenn wir sie auf unserem Regal stehen haben oder auf unserem Nachttisch liegen haben. Du sagst, aha, also ich muss sie mir unters Kopfkissen legen. Ja. Auch dann wird's. Schau, das ist kein magisches Buch, das ist kein Zauberbuch. Wir sind nicht bei Harry Potter hier. Nein, wir öffnen unser Herz und wir fangen an zu lesen und Gott hilft uns zu verstehen und unsere Seele wird genährt und unsere Seele fängt es an gut zu gehen. Geliebter, ich wünsche, dass es dir an allem gut geht und du gesund bist, so wie es deiner Seele wohler geht. Das ist, wo Wohlergehen beginnt. Unserer Seele fängt es an, wohl zu gehen. Lass uns nochmal zu einer anderen Stelle gehen im Alten Testament. Im Sprüche Kapitel 4. Hier finden wir eine gute Anweisung, die wir anwenden können darauf, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Sprüche Kapitel 4. Da heißt es, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Sprüche 4, Vers 20. Achte auf meine Worte, lass sie nicht an dir vorbeirauschen, wie so ein Zug am Bahnhof vorbeirauscht. Weg war er. Achte, schenke meinen Worten Aufmerksamkeit. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Und dann heißt es, lass ihn nicht aus deinen Augen weichen. Das heißt, das, was du gehört hast, das, was du empfangen hast, bewahre das. Halte dir das vor Augen. Halte dir das vor Augen. Lass ihn nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Wo sollen wir das Wort Gottes bewahren? Im Inneren unseres Herzens. Damit es dir an allem wohl geht, so wie es deiner Seele wohl ergeht. Wie wohl geht es unserer Seele? Wie wohl geht es unserem Herzen? Wie wohl geht es unserem Innersten? Wie viel Kraft finden wir dort? Das Wort Gottes ist eine Quelle der Kraft. Aber wir müssen es bewahren in unserem Herzen. Denn, Vers 22, denn Leben sind sie denen, die sie finden. Erinnert euch, was Jesus gesagt hat. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben sollen und Leben im Überfluss. Wie kommen wir zu diesem Leben? Ja. Finde mein Wort und sie werden Leben für dich sein. Sie werden diese Vitalität in dir hervorbringen. Sie werden diese Vitalität in dir erneuern. Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. So, das Wort Gottes hat Auswirkungen auf unseren ganzen Menschen, wenn wir es in unserem Inneren, wenn wir es in unserem Herzen bewahren. Es hat Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Genauso wie im Natürlichen, bestimmte Nahrungsmittel und Vitamine unsere Vitalität stärken, unser Immunsystem stärken. So glaube ich, Ich bin davon überzeugt, dass geistliche Dinge, geistliche Nahrung, geistliche Kraft, das Leben Gottes, das in unserem Herzen ist, tatsächlich unseren Körper stärken kann, unseren Körper vitalisieren kann, unser Immunsystem stärken kann, wenn wir erfüllt sind mit der Gegenwart Gottes, mit dem Frieden Gottes, mit der Freude Gottes, mit der Wahrheit Gottes. Dass ihr Lieben, das wird Auswirkungen haben auf unseren Körper. Du sagst, Pastor, wieso bist du davon überzeugt? Ganz einfach, weil die Abwesenheit all dieser Dinge auch Auswirkungen hat. Und das sagt dir jeder Mediziner. Ja? Dass wenn du Stress hast und wenn du voller Bitterkeit bist, wenn du voller Groll bist, wenn du voller Angst bist, das wirkt sich auch aus auf deinen Körper. Psychosomatische Krankheiten nennt man das, richtig? Ja. So, wenn der Einfluss der Welt und der Einfluss der Finsternis in unserem Herzen Auswirkungen haben auf unseren Körper, negativ, wie viel mehr sollte der Einfluss Gottes und die Wahrheit Gottes Auswirkungen haben auch auf unseren Körper und auf unser Immunsystem? Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Was bewahren wir? Die Dinge, die uns kostbar sind, die uns wichtig sind. Ja. Worauf passen wir auf? Auf unser Handy, dass wir das Handy nicht verlieren. Ja. Oder Portemonnaie oder Autoschlüssel oder Wohnungsschlüssel. Aber Gott sagt uns heute, mehr als all diese Dinge, bewahre dein Herz, pass auf dein Herz auf. Warum? Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. In ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mit unserem Herzen erfassen wir Gott. Mit unserem Herzen erfassen wir die Dinge Gottes. In unserem Herzen hören wir Gott. In unserem Herzen ist sein Wort wirksam. In unserem Herzen entsteht Glauben. Deswegen diese Warnung. Pass auf, was du in dein Herz reinlässt. Achte auf das Wohlergehen deines Herzens. Ich wünsche, dass es dir in allem wohlergeht und du gesund bist, so wie es deiner Seele wohlergeht. Ich habe hier zwei interessante Stellen aus den Sprüchen. Das eine ist Sprüche 17, Vers 22. Da geht es auch um Gesundheit und um unser Herz. In Sprüche 17, Vers 22 heißt, ein fröhliches Herz bringt gute Besserung. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dürrt das Gebein aus. So, wir sehen, ein fröhliches Herz hat Auswirkungen auf unseren Körper und ein niedergeschlagenes Herz, ein niedergeschlagener Geist hat genauso Auswirkungen. Ja. Könnt ihr das sehen? Ja. In der Lutherbibel heißt es, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. In der Schlachterübersetzung heißt es, ein fröhliches Herz fördert die Genesung. In der Zürcher Übersetzung heißt es, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Wow, was für eine Aussage. Seht ihr, warum das so wichtig ist, dass wir auf den Zustand unseres Herzens achten, dass wir uns auf unsere geistliche Fitness achten, dass wir darauf achten, dass wir geistlich aufgebaut sind. Im Sprüche 18, da heißt es, Vers 14, eines Mannes Geist erträgt seine Krankheit, aber einen niedergeschlagenen Geist, wer richtet den auf? In der Schlachterübersetzung heißt es, ein männlicher Mut erträgt sein Leiden. Wer aber kann einen niedergeschlagenen Geist aufrichten? So, das heißt, selbst wenn wir angegriffen werden mit Krankheit, mit Krankheitssymptomen, wenn unser Herz, unser Geist stark ist, Ja, dann können wir das tragen, dann können wir dem widerstehen. Aber wenn unser Geist, unser Herz niedergeschlagen ist, schwach ist, dann haben wir nichts. Dann haben wir nichts, diesen negativen Dingen entgegenzusetzen. Luther übersetzt, wer ein mutiges Herz hat, weiß sich auch im Leiden zu halten. Wenn aber der Mut dann niederliegt, wer kann es tragen? Und in der Zürcher Übersetzung wieder heißt es, der menschliche Geist hält der Krankheit stand. Ja, er widersteht. Ein zerbrochener Geist aber, wer kann ihn aufrichten? So, wir müssen unser Fokus richten als erstes auf unser Herz, auf unseren inneren Menschen, indem wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Was machen wir mit dem, was wir gehört haben? Wie viel Zeit nehmen wir uns darüber nachzusinnen? Nachzusinnen über dem Wort Gottes. Wir sinnen über allem Möglichen nach. Wie viel Zeit nehmen wir uns nachzusinnen über dem, was wir von Gott gehört haben? Über seinem Wort. Im Josua 1, Vers 8, da gibt Gott eine interessante Anweisung dem Josua. Da heißt es, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Wir alle mögen den letzten Teil des Verses, wo es heißt, dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Das mögen wir alle. Stimmt's?
Ja.
Aber unsere Aufgabe, unser Fokus ist auf dem ersten Teil des Verses. Stell mein Wort an erste Stelle. Dieses Buch des Gesetzes, das war alles Wort, was sie damals hatten. Die hatten keine komplette Bibel. Aber das soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Damit du darauf achtest. Es wird etwas in dir bewirken. Es wird etwas in dir hervorbringen. Es wird etwas in dir verändern. Es wird deinen Geist stärken. Könnt ihr den Zusammenhang sehen? Ja? Warum gibt Gott diese Anweisung, dass wir über dem Wort Gottes nachsehen sollen? Weil es uns innerlich stärken wird. Es wird unser Herz stärken, es wird unseren Geist stärken. Sinne über dem Wort Gottes nach, gib dem Wort Gottes Raum. Beschäftige dich damit, beschäftige dich mit dem, was du gehört hast. Römer 10, Vers 17 heißt es, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Wir alle wollen Glauben haben, wir wollen großen Glauben haben, wir wollen starken Glauben haben. Wo kommt dieser Glaube her? In der Luther-Übersetzung heißt es in der gleichen Stelle, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und in der Schlachterübersetzung heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. So Glaube kommt dadurch, dass wir das Wort Gottes hören. Glaube kommt dadurch, dass wir das Wort Gottes hören. Glaube kommt dadurch, dass wir darüber nachsinnen. Glaube kommt dadurch, dass wir gute, gesunde Verkündigung des Wortes Gottes hören. Gute Predigt, gute Lehre. Gute Bücher lesen. Ja, gute geistliche Bücher, das kann uns stärken, das kann uns geistlich auferbauen. Wo das Wort Gottes verkündigt wird. Wie halten wir uns geistlich fit? Ein anderer Weg, von dem wir auch schon immer wieder gehört haben, die Frage ist nur, inwieweit praktizieren wir das, ist Lobpreis. Wir brauchen keine Band. Wir müssen noch nicht mal Gitarre spielen können. Wir brauchen nur einen Mund, eine Stimme. Danke, Herr, du bist gut. Du bist ein wunderbarer Gott. Schau, wir haben vorhin gelesen, David stärkte sich in seinem Gott. Und in dem Psalm finden wir dann Beispiele, wie er das gemacht hat. Ja, wie er sich erinnert hat an Gott. Er hat Lieder zu Gott gesungen, er hat ihn angebetet. Und in allen Herausforderungen, in allem Leid, kommt er immer wieder an den Punkt, wo er sagt, aber du bist mein Gott. Du bist trotzdem da. Du hilfst dem Schwachen. Du bist derjenige, der mich aufrichtet. Lobpreis und Anbetung. Paulus ermutigt genau zu dem Gleichen. Im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 18 heißt es, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Voll Geistes zu sein, ist ein anderes Synonym für geistlich stark zu sein. Und wie geht es weiter? Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das ist eine Sache, die in unserem Herzen stattfinden kann. Und dann im nächsten Vers heißt es, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Lobpreis und Dankbarkeit wird uns stärken. Wir sollten das zu einer regelmäßigen Übung machen. Wir sollten das zu einer Gewohnheit machen. Und wenn bisher unsere Gewohnheit war, uns zu beklagen und zu jammern und uns selber zu bemitleiden, dann ist das eine gute Gelegenheit, diese Gewohnheit abzulegen. Wusstest du, dass man Gewohnheiten ablegen kann? Ja? Die Bibel spricht darüber. Und wenn ich so eine Gewohnheit bei mir entdecke, du sagst, ja, meine Mutter hat das aber schon so gemacht und mein Vater hat das auch so gemacht und meine Oma, die hat mal eine Medaille gekriegt für weltbester Sorgenmacher. Ja? Ja, das heißt nicht, dass du zwangsläufig in dieser Tradition folgen musst. Du kannst das ablegen und neue Gewohnheiten entwickeln. Warum solltest du das tun? Weil sich Sorgen machen und jammern und meckern und sich beklagen, wird unseren Geist, wird unser Herz schwächen. Das Wort Gottes sagt nicht, werdet schwach im Herrn, sondern es heißt, werdet stark im Herrn. Amen. Also sollten wir Dinge tun, die uns stark machen, nicht Dinge, die uns schwächen. Diese Dinge zu meckern, zu jammern, sich zu beklagen, haben negative Auswirkungen auf unseren inneren Zustand, auf den Zustand unseres Herzens, auf den Zustand unserer Seele. Ich will, dass es dir in allem wohlgeht, so wie es deiner Seele wohler geht. Seid ihr noch bei mir? Gut, wunderbar. Ich bin begeistert, ihr merkt das auch, ihr bleibt wirklich dran, das ist fantastisch. Lasst mich euch mal den gleichen Abschnitt nochmal vorlesen aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Da heißt es hier in Vers 18, betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Yeah! Wir können in jeder Situation was zum Jubeln finden. Wir können in jeder Situation was zum Danken finden. Andere Wege. Andere Möglichkeiten, um uns geistlich aufzuerbauen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief Kapitel 14, Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Hier ist von einer Sprache die Rede, die uns der Heilige Geist gegeben hat, nicht eine Sprache, die wir im Natürlichen gelernt haben. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. So eines der Gründe, warum Gott uns diese Gabe gegeben hat, in neuen Sprachen zu reden, ist, um uns selber aufzuerbauen. Wie oft tust du das? Im Judasbrief, Kapitel 20, steht mehr oder weniger das Gleiche. Er sagt, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Bete regelmäßig für dich selbst in neuen Sprachen. Wenn du sagst, oh Pastor, ich weiß nicht, wie das geht, oder ich habe diese Gabe nicht empfangen oder nicht empfangen. Ist völlig okay. Dann, wenn du das haben möchtest, lass uns zusammen sprechen, komm nach dem Gottesdienst zu mir, wir können zusammen beten, du kannst es empfangen. Für jeden Gläubigen, für jeden Gläubigen. Jesus sagt, dies sind die Zeichen, die denen folgen werden, die glauben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Es ist so unsere Auferbauung. Das ist eine Geschichte, die manchmal so ein bisschen über unseren Verstand hinausgeht. Wieso soll mich das auferbauen? Erinnert euch, was wir gesagt haben, Gott ist größer als unser Verstand. Und es ist auch hier nicht nur eine geistliche Auferbauung. Ich habe ein bisschen recherchiert diese Woche und bin auf einen Arzt gestoßen, auf einen Neurologen, der in diesem Zusammenhang bestimmte Untersuchungen angestellt hat und wollte herausfinden, inwieweit oder gibt es irgendwelche Auswirkungen, die wahrnehmbar sind, die messbar sind, wenn Menschen in neuen Sprachen reden. Und er hat festgestellt, er hat Untersuchungen gemacht, und bei seinen Untersuchungen hat er festgestellt, dass bei den Leuten, die er untersucht hat, während sie in neuen Sprachen geredet haben, hat das Gehirn irgendwas, diese ganzen wissenschaftlichen Sachen kann ich nicht so gut erklären, ja, aber irgendwas ist am Gehirn ausgelöst worden, was zu einer messbaren Stärkung des Immunsystems geführt hatte. Das ist doch interessant. Dr. Peterson hieß der Mann, ein Neurologe, hat, ich weiß nicht, ob er noch, das ist jetzt schon eine Weile her, diese Studie, aber er war zu der Zeit Arzt an der Universitätsklinik von der Oral Roberts Universität in Tulsa in den USA, als er diese Studie gemacht hat. Hochinteressant. Ein letzter Punkt, der uns stärkt, ist, wenn wir Gemeinschaft haben mit anderen Gläubigen. Jesus hat gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. So, wenn seine Gegenwart uns stärkt, ja, dann sollten wir in seinem Namen zusammenkommen. Das ist, was Gottesdienst ausmacht. Nicht einer bestimmten Liturgie zu folgen, einem bestimmten Ritual zu folgen, sondern in seinem Namen zusammenzukommen. Ja, die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, gemeinsam das Wort Gottes zu hören, gemeinsam Gott anzubeten, stärkt uns. Stärkt uns. Und deswegen ist es wichtig. Deswegen ist es wichtig. Es ist wichtig. Ich liege so gut in der Zeit, ich bin total dankbar. Ich bin nämlich jetzt schon fast am Ende. Aber lasst uns noch mal einen Blick werfen auf die Auswirkungen. Wenn wir geistlich fit sind, wenn wir geistlich auferbaut sind, wenn wir geistlich stark sind, was bewirkt das in uns? Was bewirkt das? Wir sind in der Lage, Versuchungen zu widerstehen. Weißt du, Versuchungen kommen zu jedem von uns. Angriffe, egal welche Art, kommen zu jedem von uns. Die Frage ist, inwieweit sind wir stark genug, diesem Angriff standzuhalten? Wenn wir geistlich stark sind, wenn wir geistlich fit sind, dann sind wir in der Lage, Versuchungen zu widerstehen. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Absicht. Das ist, was es bedeutet, ein Leben in Heiligkeit zu führen. Wir sind in der Lage zu widerstehen. Wir sind in der Lage, unser Ego zu zügeln. Wenn wir geistlich stark sind, wenn wir stark sind in Gott, dann sind wir in der Lage, unser Ego zu zügeln. Wir müssen nicht von unserem Ego beherrscht werden. Wusstest du das? Wir müssen nicht von unserem Ego beherrscht werden. Wir müssen nicht jeder Lust, jeder Laune, jedem Wunsch nachgeben. Nur weil wir gerade Lust dazu haben. Wir müssen auch nicht alles sagen, wozu wir gerade Lust haben. Ja. Mir gefällt dazu immer diese Geschichte ein von einem Mann Gottes, den Gott sehr auch im prophetischen Dienst benutzt hat. Und das ist eine schöne Sache. Aber wir alle können von Gott hören. Amen. Und er erzählte, dass manchmal Leute einfach dann komische Vorstellungen hatten. Und manchmal Leuten ein gewisses Taktgefühl gefehlt hat. Und das ist also etliche Jahre schon her. Er war mit seiner Frau auf Reisen gewesen im Predigtdienst in den USA an der Ostküste. Und mitten in der Nacht klopft es plötzlich an die Tür von dem Hotelzimmer. Und er weiß erst gar nicht, was los ist. Seine Frau weckt ihn und sagt, ich glaube, da klopft jemand. Ja? Und er steht auf, noch im Halbschlaf. Ich glaube, er hat gesagt, er hat noch nicht mal Hosen angehabt. Und macht die Tür auf und da steht der Portier von dem Hotel da und sagt, das ist ein Anruf für Sie. Also ihr wisst schon, das ist schon lange her, ja, als nicht jedes Hotelzimmer ein Telefon hatte. Sehr lange her. Okay. So, und er also, gut, er will schon rausgehen, seine Frau sagt zu ihm, Schatz, zieh dir bitte erst Hosen an. Und dann geht er mit vor zu dem Portier, geht ans Telefon und da war eine Frau am anderen Ende der Leitung und sagt, hallo, wir sind hier zusammen im Gebet, in unserer Gebetsgruppe. Und der Anruf kam aus Kalifornien. Wir sind zusammen in unserer Gebetsgruppe und wir dachten, vielleicht hast du ein Wort für uns. Und da rufen wir dich mal an. Ja? Wisst ihr, wie er diese Geschichte beendet? Er sagt dann immer, ich hatte ein Wort für sie. Aber ich habe es ihnen nicht gesagt. Es war nicht von Gott. Und wir alle kennen das, ja? Wir alle haben manchmal ein Wort für jemanden, was nicht von Gott ist. Und wenn du weißt, dass es nicht von Gott ist, dann sag's nicht. Okay, auch wenn du dich ganz doll danach fühlst, es zu sagen. Wenn wir geistlich stark sind, dann können wir unser Ego zügeln. Dann müssen wir nicht beherrscht werden von unserem Ego. Sondern wir haben unser Ego unter Kontrolle. Das heißt, wenn wir geistlich stark sind, dann sind wir in der Lage zu vergeben. Wir sind in der Lage zu lieben. Das heißt, wir sind in der Lage, andere in Freundlichkeit und in Liebe zu behandeln. Das ist, was diese geistliche Kraft, diese geistliche Stärke in uns hervorbringen wird. Wenn wir geistlich stark sind, wenn wir geistlich aufgebaut sind, wenn wir geistlich fit sind, wenn wir stark sind in unserem Herzen, in unserem Inneren, dann sind wir in der Lage, Verletzungen zu verzeihen, Enttäuschungen, Kränkungen zu verzeihen, Beleidigungen zu verzeihen. Gott befähigt uns dazu, seine Kraft, sein Leben befähigt uns dazu. Wir sind in der Lage, negativen Gedanken zu widerstehen. Wir sind auch in der Lage, ungünstigen Lebensumständen zu widerstehen. Dass wir uns nicht davon dominieren lassen. Ach, das ist alles so furchtbar, alles so schlimm. Manchmal ist es notwendig, dass wir zu einem Berg sprechen. Wusstest du das? Jesus hat gesagt, wer auch immer zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer. Nicht zweifle in seinem Herzen, sondern glaub, das geschieht, was er sagt. So wird es ihm werden. Manchmal ist es notwendig, zu Bergen in unserem Leben zu sprechen. Wie geht das? Nicht in unserer eigenen Kraft. Nur in der Kraft Gottes. Amen. Nur in der Kraft Gottes. Werdet stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Wir sind in der Lage, wenn wir geistig stark sind, sind wir in der Lage, Krankheit zu widerstehen. Krankheit zu widerstehen. Von Natur aus sind wir unterschiedlich. Manche haben einfach eine robustere Gesundheit und manche werden von jedem Lüftchen gleich flachgelegt. Aber das ist nichts, was wir akzeptieren müssen. Wir müssen diesen Dingen widerstehen. Manche von euch kennen meinen lieben Freund Pastor Markus Rex aus Frankfurt-Oder. Er hat 4 Jungs. Und er sagt, sie waren so eine Familie, die von Natur aus nicht so eine robuste Gesundheit hatten. Und seine Kinder waren häufig krank. Und er hat angefangen, diese Dinge im Wort Gottes zu entdecken. Und er hat gesagt, wir werden das nicht länger tolerieren. Wir werden dem Widerstand leisten. Wie kannst du das tun? Aus einem starken Geist, aus einem starken Herzen. Wenn du verbunden bist mit Gott. Und er sagt, es hat sich nicht auf einen Schlag alles geändert. Aber innerhalb von einer bestimmten Zeit wurden seine Kinder weniger und weniger und weniger krank. Und ihre Gesundheit wurde robuster und robuster und robuster. Aber es beginnt in unserem Inneren. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, so wie es deiner Seele wohlgeht. Es beginnt in unserem Inneren. Es beginnt in unserer Seele, es beginnt in unserem Herzen. Und ich weiß, diese Dinge, die wir tun sollen, um uns geistlich aufzubauen, die erfordern ein gewisses Maß an Disziplin. Aber es lohnt sich, diese Disziplin aufzubringen. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Sag mal zu deinen Nachbarn, es lohnt sich. Lass mich euch eine letzte Stelle zeigen. Und zwar aus dem Alten Testament, wieder aus dem Buch Jesaja, Kapitel 40. Jesaja, Kapitel 40. Da heißt es, ich lese ab Vers 28. Hast du es nicht erkannt? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Wir könnten jetzt sagen, oh meine Güte, das ist aber schön für Gott. Er ermüdet nicht, er ermattet nicht. Das fällt uns nicht schwer, das zu glauben. Stimmt's? Aber pass auf, wie es jetzt weitergeht. Vers 29. Er gibt dem Müden Kraft. Und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. So, das heißt, es ist möglich, dass ein Transfer von Kraft, von geistlicher Energie, von Gott zu uns stattfinden kann. Und wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wie das funktioniert, was wir tun können, damit das passiert. Vers 30. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Das heißt, und egal wie stark wir sind im Natürlichen, egal wie jung und vital und voller Energie wir sind, unsere Kraft kommt zu einem Ende. Aber, Vers 31, aber die auf den Herrn hoffen, in anderen Übersetzungen heißt es, die auf den Herrn harren oder die auf den Herrn warten, die auf den Herrn vertrauen, egal welches Wort wir hier nehmen, all diese Worte sprechen davon, dass wir mit ihm verbunden sind. Die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Ihr Lieben, das ist ein Wunder. Denn der natürliche Weg, wenn wir laufen, rennen, ist, dass uns irgendwann die Energie verlässt. Aber Gott sagt, wenn wir verbunden sind mit ihm, wenn wir auf ihn harren, auf ihn warten, uns Zeit nehmen für ihn, von ihm empfangen, dann laufen wir und an dem Punkt, wo eigentlich unsere Energie zu Ende sein sollte, laufen wir weiter und weiter und weiter. Sie gehen und ermüden nicht. So, was machen wir jetzt? Ich denke, jetzt ist es Zeit, in unserem Herzen eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen. Gott hat uns heute sein Wort vorgelegt. Und ich denke, es wäre eine gute Sache, wenn wir einen Plan machen. Wenn du dich mit der Frage auseinandersetzt, was erbaut mich geistlich? Was kann ich tun und wie kann ich das gestalten? Wie kann ich meinen Tag planen? Wie kann ich meine Woche planen? Um immer wieder Zeiten einzubauen. Wir haben über verschiedene Elemente gesprochen, die uns geistlich stärken. Schau, am Ende zählt nicht, was du machst und wie lange du es machst, sondern am Ende zählt, was hat mich auferbaut. Ja? Am Ende zählt, wie viel Stärke, wie viel Kraft, göttliche Kraft habe ich in mir. Wie viel von dieser Vitalität, von diesem göttlichen Leben habe ich in mir. Lass uns aufstehen und zusammen beten.